Wenn Kinder dir was bringen, das zerbrochen ist, dann sagen die oft, das ist kaputt gegangen. Die sagen nicht, ich hab's zerstört. Die sagen auch nicht, ich hab's auf den Boden geschlagen, mehrfach, oder ich hab nicht aufgepasst. Es ist einfach kaputt gegangen. Als Kind ist das oft ein Spielzeug. Ein Transformer ohne Arm oder ein Rad am Matchbox-Auto. Irgendwas, das gestern noch heil war. Und heute plötzlich nicht mehr funktionierte. Und als Kind weinst du darüber, weil Kinder noch wissen, dass Verlust auch bei kleinen Dingen wehtun darf. Wenn wir erwachsen werden, ändern sich nur die Gegenstände. Kaputt gehen dann nicht mehr nur Plastikfiguren, sondern Beziehungen, Freundschaften, Karrieren oder auch Selbstbilder. Versionen von uns selbst, von denen wir dachten, so werde ich immer bleiben. Und wenn das passiert, reagieren wir erstaunlich ähnlich. Wir bereuen, wir geißeln uns selbst. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte ich doch retten müssen. Und manchmal stimmt das. Aber eben nicht immer. Manchmal musste was kaputt gehen. Nicht, weil Zerstörung grundsätzlich gut wäre, sondern weil das Alte längst aufgehört hatte, lebendig zu sein. Ich hatte mal einen Professor, der sagte, tote Pferde soll man liegen lassen. Und es ist einer dieser Sätze, die man zuerst ganz brutal findet und später sehr hilfreich. Denn wir leben in einer Kultur, die Stabilität liebt. Wir versichern alles. Wir sichern uns ab, wir bauen Polster, wir planen Fluchtwege und wir wollen, dass Dinge halten. Aber das Leben selbst funktioniert eben oft anders. Es kennt Brüche und Abbrüche, Umbrüche und Aufbrüche. Und diese Kanten sind nicht nur Katastrophen. Sie sind oft Übergänge. Die Frage dieser Folge ist deshalb nicht, ist Zerstörung gut, sondern wann ist sie zerstörerisch? Und wann ist sie der ehrliche Moment, in dem was aufhört, was längst nicht mehr lebte? Das ist die dunkle Wahrheit. Nicht alles, was endet, ist Verlust. Es kann auch Befreiung sein. Und nicht alles, was hält, ist deswegen gesund. Manches ist nur gut konserviertes Elend. Wenn die Bibel über Zerstörung spricht, dann ist das genau so vielschichtig. Sie ist sehr viel weniger harmoniesüchtig, als wir frommen Menschen manchmal gerne hätten. Da ist zum Beispiel die Sintflut. Das ist eine der verstörendsten Geschichten überhaupt. Die Welt ist so voller Gewalt in dieser Zeit, dass Gott sagt, so geht's nicht weiter. Und dann kommt die Flut. Das ist kein niedliches Kinderbuch mit einer Arche, in der Tiere paarweise geschniegelt aus Holzfenstern schauen. Es ist eine Geschichte von radikaler Zerstörung. Und genau deshalb verstört sie so. Und dann denkt man an Fluten und Wasser und Tote und dann erstmal schnell einen Regenbogen drauf. Aber sie ist eben nicht nur Zerstörung. Sie ist ja eben auch Neuanfang. Noah baut eine Arche. Das Leben wird gerettet. Und nach der Flut steht der Regenbogen am Himmel als Zeichen dafür, dass Gott die Welt nicht aufgegeben hat. Und das heißt nicht, dass die Geschichte leicht wird. Aber es heißt, die Bibel kennt Zerstörung nicht nur als Ende. Sie erzählt auch von ihr als Unterbrechung, als schmerzhafte Form eines Neustarts. Denk an Babel. Menschen bauen einen Turm bis zum Himmel, ein gigantisches Projekt, ein Monument der Selbstüberschätzung. So ein Prestigeobjekt, das sagen soll, schaut her, wir können alles und wir brauchen auch gar niemanden. Gott zerstört dieses Projekt. Die Sprachen werden verwirrt, der Turm bleibt unvollendet. Auch das ist Zerstörung. Aber diesmal ist es die Zerstörung von Größenwahn. Die Bibel zeigt damit etwas, das wir sehr ungern hören. Nicht alles, was wir aufbauen, ist gesund. Nicht alles, was beeindruckt, ist heilsam. Und manchmal ist das Scheitern eines Systems die einzige Möglichkeit, dass Menschen wieder menschlich werden. Die schwierige Frage beginnt aber erst mit dem Danach. Wie geht's weiter, wenn der Staub sich gelegt hat? Denn kaputt machen kann fast jeder. Einen Tisch umwerfen. Eine Beziehung sprengen, eine Institution verachten, den Finger in jede Wunde legen, das ist nicht schwer. Die Kunst ist so ehrlich zu zerstören, dass danach etwas wachsen kann. Nicht einfach nur Chaos zu hinterlassen, sondern Raum. Und hier wird das Thema plötzlich sehr persönlich, weil nicht jede Zerstörung von außen kommt. Wie oft sind wir selbst die, die Dinge zerstören? Psychologen nennen das Selbstsabotage. Menschen beenden Beziehungen, die ihnen gut tun. Sie zerreden Chancen. Sie zerstören ihr eigenes Glück, bevor es ihnen genommen werden kann. Nicht, weil sie dumm wären oder böse, sondern weil sie oft tief im Innern gelernt haben, dass Glück gefährlich ist und dass sie es nicht verdient haben. Sie haben irgendwo erlebt, dass Liebe plötzlich verschwindet, dass Vertrauen enttäuscht wird, dass Hoffnung irgendwann wehtut und dann entsteht dieser seltsame Schutzmechanismus. Lieber zerstöre ich es selbst, bevor es mir weggenommen wird. Das ist eine der traurigsten Formen von Zerstörung. Nicht die, die von außen kommt, sondern die, die aus einem verletzten Herzen entsteht. Und genau deshalb muss man unterscheiden. Es gibt Zerstörung, die Leben beendet. Und es gibt Zerstörung, die Leben ermöglicht. Die Natur kennt diesen Unterschied ziemlich gut. Ein Waldbrand sieht aus wie das Ende von allem, furchtbar. Bäume brennen, Tiere fliehen. Die Landschaft ist schwarz, Asche, Rauch, nur Verlust. Aber Brände gehören in manchen Regionen zum natürlichen Kreislauf. Erst das Feuer öffnet bestimmte Samen. Erst die Asche macht den Boden fruchtbar. Und nach Jahren wächst dann da ein neuer Wald. Nicht derselbe, aber wieder lebendig. Die Bibel nimmt da kein Blatt vor den Mund. Sie erzählt von einem Mann, der diesen Zyklus auf brutalste Weise erlebt. Hiob. Hiob verliert alles. Seinen Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. Sein Leben zerfällt Stück für Stück. Es wird zerstört. Und die große Frage seiner Geschichte lautet, warum? Warum greift Gott nicht ein? Warum verhindert Gott diese Zerstörung nicht? Die Freunde von Hiob versuchen Antworten zu finden. Sie erklären und analysieren, als wäre Leid weniger schlimm, wenn es begründet ist. Du, vielleicht hast du was falsch gemacht, sagen sie. Vielleicht ist es eine Strafe. Und ich habe es euch schon oft gesagt, aber ich sag's auch nochmal, wenn schlimme Menschen direkt kausal bestraft würden, dann habe ich akute Fragen zur aktuellen Weltpolitik. So ist es nicht. Die Gerechtigkeit der Welt, wenn es sie denn gibt, funktioniert nicht eins für eins. Am Ende der Geschichte zeigt sich, die Freunde liegen falsch. Übrigens möchte ich anmerken, dass Menschen, die dir in Lebenskrisen sagen, vielleicht ist es deine Schuld, aber Lotti Karotti aus deinem Adressbuch gelöscht werden. Das ist eine der allerschwersten Fragen und die Bibel gibt keine einfache Erklärung für Hiobs Leid. Aber sie zeigt was anderes. Sie sagt, nicht alles hätte einen tieferen Sinn, entspann dich. Sie sagt was viel Ehrlicheres. Nicht jede Zerstörung hat einen Sinn. Aber keine Zerstörung geschieht außerhalb der Gegenwart Gottes. Gott erscheint. Nicht als jemand, der alles sofort repariert, sondern als jemand, der da ist. Das ist die tiefste Hoffnung dieser ganzen Geschichte. Nicht jede Zerstörung hat einen Sinn. Aber Gott ist auch in diesen Momenten der Zerstörung an deiner Seite. Er kennt das. Er hat's erlebt. Denk an Karfreitag. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist kein Triumph. Es ist ein Scheitern. Ein Mann wird hingerichtet, seine Freunde laufen weg, seine ganze Bewegung zerbricht. Alles endet an einem furchtbaren Folterinstrument, an einem Kreuz. Wenn man die Geschichte da stoppen würde, wäre das Christentum vermutlich eine kleine Fußnote der Geschichte geblieben. Eine weitere gescheiterte Hoffnung, eins von vielen Modellen, wo Hoffnung und Liebe versuchen, die Menschen zu retten und vom Leben auf die Fresse kriegen. Aber die Geschichte endet nicht da. Am dritten Tag erzählen Menschen etwas Unglaubliches. Das Grab ist leer. Ursprünglich endet das Markus-Evangelium genau da, mit dem größten Cliffhanger der Geschichte. Die Frauen laufen im Morgengrauen zum Grab, um Jesus wenigstens heimlich zu waschen, um ihm einen Funken der Würde zurückzugeben, die aus seinen Wunden lief. Die Auferstehung ist die radikalste Antwort der Bibel auf das Problem der Zerstörung. Sie sagt nicht, Dinge gehen nicht kaputt oder sie sollen nicht kaputt gehen. Sie sagt, selbst wenn sie zerbrechen, ist das nicht das Ende. Glaube lebt von dieser Hoffnung. dass Gott sogar aus Trümmern Leben schaffen kann. Warum nehmen wir denn sonst das Hinrichtungsinstrument von Jesus und machen es zu unserem Symbol? Nicht, weil wir Schmerz romantisieren. Wir machen das, weil wir glauben, dass Gott gerade dort noch handeln kann, wo Menschen nur noch Trümmer sehen. Vielleicht hilft an dieser Stelle noch ein Wort, das oft missverstanden wird. Apokalypse. Viele denken dabei an Weltuntergang, an Katastrophenfilme, Feuerbälle und einstürzende Städte. Aber Apokalypsis heißt eigentlich Enthüllung, Offenbarung. Es erzählt nicht einfach das Ende der Welt, sondern das, was sichtbar wird, was wahr ist. Und das, was Neues beginnt. Die alte Welt zerbricht. Eine neue Schöpfung entsteht. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Das Christentum glaubt nicht an ewige Stabilität. Es glaubt an Neuschöpfung. Und das verändert den Blick auf unser eigenes Leben. Nicht jeder Zusammenbruch ist eine Niederlage. Es ist manchmal einfach der Beginn eines neuen Kapitels. Und auch wenn nicht jedes Ende heilig ist, ist manches Ende aber ehrlich. Und ich glaube, Ehrlichkeit ist der erste Akt der Erlösung. Zerstörung ist nicht leicht. Die tut weh. Sie macht zu Recht Angst. Sie fühlt sich chaotisch an und du denkst, du verlierst die Kontrolle. Und nur weil später vielleicht irgendwas Neues daraus wachsen kann, macht's den Prozess nicht schöner. Aber manchmal ist sie einfach der unvermeidliche Moment, in dem was Altes loslässt, damit etwas Neues überhaupt eine Chance bekommt. Wie der Wald nach dem Feuer oder ein Baum nach dem Winter, wie das Leben nach Ostern. Und genau das ist der Punkt. Zerstörung ist nicht pauschal der Feind des Lebens. Manchmal ist sie der Moment, in dem Hoffnung endlich ehrlich wird. Nicht jedes Kaputtgehen ist heilig. Es ist auch manchmal einfach nur Schmerz und Unrecht. Und wenn es so ist, dann muss es und darf auch betrauert werden. Aber an den Stellen in deinem Leben, wo was endet, das längst nicht mehr getragen hat, eine Lüge oder Größenwahn oder Selbstbestrafung, da kann Zerstörung auch Gnade sein. Schmerzhafte, unromantische Gnade. Das ist die eigentliche Zumutung des Glaubens. Dass Gott eben nicht verspricht, alles zu bewahren. Aber dass er verspricht, selbst aus dem, was zerbricht, neues Leben wachsen zu lassen. Und so zerstören die wenigsten Dinge, weil sie das Leben hassen, sondern eher, weil sie spüren, so wie es ist, kann ich es nicht weiterleben. Das macht Zerstörung nicht gut, aber manchmal eben notwendig. Und genau da, an diesem Ort, begegnet dir auch Gott. Nicht nur im Wiederaufbau, schon in dem ehrlichen Moment des Abbruchs. Er begegnet dir nicht nur in dem, was bleibt, sondern auch und vielleicht vor allem in dem, was endlich fallen darf. Zerstörung ist nicht das Gegenteil von Hoffnung. Manchmal ist sie einfach der Moment, in dem Hoffnung endlich ehrlich wird.